Ja, wir haben uns heute schon einige Gedanken zum Thema Vertrauen gemacht, haben schon ein bisschen drüber nachgedacht. Timo hat einige Fragen aufgeworfen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht mit dieser Frage, wenn du über das Vertrauen nachdenkst. Ich muss sagen, dass es mir eher schwerfällt. Also ich bin generell eher so ein Typ, der gerne die Kontrolle über die Dinge hat. Und wenn es dann ums Vertrauen geht, ist es nicht immer ganz so einfach. Gerade wenn es darum geht, jemandem sein ganzes Leben anzuvertrauen. Aber genau darüber wollen wir heute nachdenken, über unser Vertrauen zu Gott. Und Timo hat es auch schon erwähnt, aus menschlicher Sicht macht das eigentlich nicht viel Sinn. Aus menschlicher Sicht ist es nicht unbedingt sinnvoll, dass wir jemandem unser ganzes Leben anvertrauen. Über Gott sagen wir und hören wir immer wieder, er ist immer da, er sieht uns immer. Aber wir sehen ihn nicht körperlich. Wir hören ihn nicht, glaube ich, so, dass er zu uns spricht, so mit einer Stimme. Und trotzdem können wir ihm vertrauen. Darüber wollen wir heute nachdenken. Vielleicht hast du auch schon viel darüber in Büchern gelesen oder von Menschen gehört, wie sie Gott vertraut haben und dann etwas mit Gott erleben, weil sie ihm vertraut haben. Und vielleicht ermutigen dich diese Geschichten sogar und es baut dich auf, aber irgendwie bleibt es auch dabei. So, das sind die Leute, die erleben das mit Gott, aber mit mir persönlich hat es nichts zu tun. Das ist nur was für die ganz besonderen Christen, die erleben sowas mit Gott. Und das ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dass Gott im Leben eines jeden Christen und im Leben eines jeden Menschen uns Dinge zeigen möchte, die wir ihm abgeben sollen, wo wir ihm vertrauen müssen und wo er mit uns etwas ganz Besonderes erleben möchte oder uns etwas erleben lassen möchte. Und ich werde heute auch nicht erklären oder beweisen können, warum wir Gott vertrauen können oder warum es sich lohnt. Aber ich möchte uns Mut machen, uns auf ihn einzulassen, ihn kennenzulernen. Und wir werden uns die Geschichte von Petrus anschauen. Und zwar, wie Petrus auf dem Wasser geht, wie er durch den Sturm auf dem Wasser geht. Und wir lesen diese Geschichte in Matthäus 14. Und hier lesen wir, dass die Jünger viel mit Jesus unterwegs sind in dieser Zeit. Sie erleben viele Wunder mit Jesus. Und gerade an diesem Abend speist Jesus eine Menge, oder das sind nur Männer, von 5.000 Leuten, oder 5.000 Männer sind es, mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und danach schickt Jesus die Jünger weg und sagt, steigt in das Boot, fahrt schon mal rüber an das andere Ufer. Ich komme dann später nach. Und er möchte auf den Berg gehen, um Zeit mit Gott zu haben. Und hier steigen wir in unseren Text ein, den möchte ich einmal vorlesen. Das ist Matthäus 14, von Vers 22 bis 34. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich seine Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir lesen hier also, dass die Jünger mitten in einem Sturm sind und sie haben schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil der Wind so stark ist, und bekommen Angst. Und dann sehen sie plötzlich eine Gestalt über das Wasser gehen. Und diese Männer fangen an zu schreien, weil sie Angst bekommen. Und das muss man sich mal vorstellen, das sind erfahrene Seeleute, erwachsene Männer, die vor Angst anfangen zu schreien. Und Jesus sieht das und er beruhigt sie sofort und gibt sich zu erkennen und sagt, ich bin es. Und dann lesen wir, wie Petrus sofort wieder eine Antwort parat hat. Ja, Petrus ist uns in der Bibel ja vielleicht so ein bisschen auch als Draufgänger bekannt, als einer, der sofort immer irgendwas zu sagen hat, und er sagt auch hier sofort wieder, Jesus, ich will zu dir auf das Wasser kommen, befiehl mir und ich werde auf dem Wasser zu dir gehen. Und das lesen wir in Vers 28. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus ruft ihn und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Und ich habe mich gefragt, warum macht Petrus sowas? Warum kommt er mit dieser Bitte zu Jesus? Menschlich gesehen macht das hier keinen Sinn, dass er jetzt aus dem Boot steigt und auf dem Wasser geht. Menschlich gesehen ist das völlig unmöglich. Und ich kann mir auch vorstellen, wie die Jünger vielleicht gesagt oder gedacht haben, Petrus, jetzt drehst du komplett durch. Oder was ist mit dir los? Hast du schon mal jemanden gesehen, der auf dem Wasser geht? Was hast du vor? Aber ich glaube nicht, dass Petrus hier wieder in seinem Leichtsinn so eine Entscheidung trifft oder dass er hier so eine vorschnelle, dumme Entscheidung trifft und sagt, ich will jetzt mal auf dem Wasser gehen. Ich glaube, dass Petrus hier ganz genau wusste, wer vor ihm auf dem Wasser steht. Ich glaube, dass Petrus genau wusste, dass es Jesus ist und dass er deshalb auf dem Wasser gehen kann. Petrus hat in der letzten Zeit, die Monate und vielleicht sogar Jahre davor, viel Zeit mit Jesus verbracht. Er ist jeden Tag mit ihm unterwegs gewesen, hat Wunder gesehen, die Jesus gemacht hat, und er kannte Jesus. Und er wusste, ich kann ihm vertrauen, und er wusste, mit so einer Bitte kann er zu Jesus kommen. Und das ist auch hier das Erste, was wir heute aus dieser Geschichte lernen können. Wenn wir etwas mit Gott erleben möchten, dann ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen. Timo hat das heute schon gesagt in der Moderation. Und es ist wichtig, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, so wie Petrus das gemacht hat. Er hat Jesus sein ganzes Leben anvertraut und kann deshalb auf dem Wasser gehen. Und wenn wir mal an eine Person denken in unserem Leben, der wir wirklich vertrauen, der wir unser ganzes Leben anvertrauen würden, ich glaube nicht, dass wir jetzt an eine Person denken, die wir nur oberflächlich kennen oder die wir mal irgendwo gesehen haben. Ich glaube, das wird eine Person sein, die wir wirklich gut kennen. Eine Person, die uns sehr nahe steht. Eine Person, die genau weiß, wie ich denke, über die wir wissen, wie sie denkt, mit der wir viel reden, mit der wir viel Gemeinschaft haben. Und so ist das auch mit unserer Beziehung und mit unserem Vertrauen zu Jesus. Es ist wichtig, dass wir ihn kennen und dass wir ihn wirklich kennen, nicht so oberflächlich oder so ein Beobachten aus der Ferne. Ich glaube nicht, dass es einfach nur reicht, sonntags zum Gottesdienst zu gehen. Das hatten wir heute auch schon im Zeugnis. Das ist nicht alles. Das ist nicht diese erfüllte Beziehung zu Gott. Und wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 9. Diesen Vers werde ich einmal vorlesen. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Christus, unserem Herrn. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Und das ist eine Gemeinschaft, die etwas Persönliches ist. Eine ganz persönliche Gemeinschaft zu Jesus dürfen wir haben. Und das ist das, wozu ich uns heute ermutigen möchte, dass wir wirklich diese persönliche Gemeinschaft zu Jesus suchen, dass wir ihn ganz persönlich kennenlernen und dass wir ins Gebet gehen, dass wir in der Bibel lesen. Wir lesen in Jeremia 29, die Verse 11 bis 14, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das ist eine Verheißung, auf die wir uns verlassen dürfen. Gott wird sich von uns finden lassen, wenn wir ihn wirklich suchen. Und wir haben heute den Luxus, das kam in der Kindergeschichte so ein bisschen durch, wir haben überall Zugang zu der Bibel. Wir können sie auf dem Handy in allen möglichen Übersetzungen lesen. Wir können sie lesen, wo wir wollen. Wir können sie kaufen. Wir werden dafür nicht verfolgt. Und Gottes Wort verändert uns. Gott möchte zu uns sprechen durch sein Wort, und er möchte uns dadurch verändert. Und ich habe vor kurzem einen Vers in Jesaja gelesen, der mich nochmal neu darüber nachdenken lassen hat. Und zwar steht der Vers in Jesaja 11, Vers 9. Da steht, sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und da ist mir das nochmal so neu bewusst geworden. Da schreibt Jesaja über eine Zeit, die noch kommen wird, wenn die Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis des Herrn, und deshalb wird es nichts Böses mehr auf der Erde geben. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, okay, wenn ich viel mehr mit Erkenntnis erfüllt bin, Erkenntnis über Gott, das wird mich auch verändern. So wie die Erde verändert sein wird und es nichts Böses mehr auf der Erde geben wird, so wird es mich verändern, wenn ich Gott mehr erkenne. Und ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen, dass das so ein bisschen verdeutlicht. Einige werden das, denke ich, schon kennen, weil ich das schon mal erzählt habe. Und zwar, als wir gerade mit meiner Frau nicht lange verheiratet waren, eine gewisse Zeit, 3 Monate waren es ungefähr, dann sagte sie zu mir, jetzt sind wir verheiratet und wo wir verheiratet sind, verbringen wir viel mehr Zeit miteinander als noch vor der Ehe. Wir gehen zusammen schlafen, wir stehen zusammen auf, wir sehen uns am Tag viel öfter, wir sehen, wie der andere bestimmte Dinge tut und man lernt den anderen nochmal ganz anders kennen oder noch viel tiefer kennen. Und dadurch ist es irgendwie so, dass man eine ganz neue Perspektive auf das Leben nochmal bekommt. So als ob man eine zweite Perspektive dazu bekommt. Ich will euch das mal an einem Beispiel erklären. Ich bin zum Beispiel so ein eher strukturierter und organisierter Typ. Ich habe meistens schon so einen Plan in meinem Kopf, wenn es irgendwas zu erledigen gibt, wie das aussehen soll, wie die Dinge zu laufen haben. Und meine Frau ist da anders. Sie ist ein eher spontaner Mensch. Wenn dann mal irgendwas nicht nach Plan läuft, dann kann sie damit viel entspannter umgehen. Ist überhaupt nicht schlimm. Und so habe ich gelernt, man muss nicht immer komplett organisiert sein und einen strukturierten, festen Plan haben. Es ist doch okay, wenn man mal die Sachen entspannter sehen kann. Und so habe ich nochmal eine ganz neue Perspektive auf diese Sache im Leben bekommen, ihre Perspektive. Und dann sagte sie, wie cool wäre es, wenn wir so viel Zeit mit Gott verbringen würden, dann würden wir viel mehr seine Perspektive auf das Leben bekommen. Dann, das wird uns verändern, dann bekommen wir seine Perspektive auf das Leben. Und das ist, glaube ich, genau das, was Petrus hier, was er hier erlebt hat. Er hat viel Zeit mit Jesus verbracht und er hat hier eine ganz neue Perspektive. Aus menschlicher Sicht macht es nicht viel Sinn, dass er aus dem Boot steigt und auf dem Wasser geht, aber er hat diese neue Perspektive und sieht das, was um ihn herum passiert, mit anderen Augen. Und deshalb kann er so eine Bitte an Jesus richten. Und das ist das Erste, was wir hier von Petrus lernen können. Zeit mit Jesus zu verbringen, ihn wirklich persönlich kennenzulernen, weil das wird uns eine neue Perspektive auf das Leben geben, das wird uns verändern. Und ja, desto mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir ihm auch unser Leben anvertrauen können. Das ist ja wirklich entscheidend, denke ich. Und dann geht Petrus also auf dem Wasser, er hat diesen Schritt gewagt. Und dann lesen wir aber einen Vers weiter, in Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Petrus sieht hier plötzlich die Wellen und den Wind um ihn herum und er beginnt zu sinken. Was ist hier passiert? Hat sich jetzt die Situation plötzlich geändert? Ist der Wind stärker geworden oder war der vorher nicht da oder hat Petrus den vorher nicht gesehen? Ich glaube, das war nicht der Fall. Petrus hat den Wind vorher auch gesehen und gespürt und gemerkt, dass das Boot schaukelt und dass er mitten in einem Sturm ist. Aber jetzt ändert sich seine Perspektive wieder. Jetzt schaut er nicht mehr auf Jesus, jetzt schaut er auf die Wellen um ihn herum. Und er lässt seinen Blick ablenken und so schnell verändert sich das Bild. Gerade war er der mutige Typ, der sein Leben ganz Jesus anvertraut, der aus dem Boot steigt und weiß, mir kann nichts passieren mit Jesus. Und im nächsten Moment hat er Angst und schreit, weil er untergeht. Weil er seinen Blick von Jesus abgewendet hat und sich ablenken lässt von den Wellen, die um ihn herum sind. Seine Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf Jesus. Und hier musste ich an mein Leben denken, an meine Beziehung zu Jesus. Wie oft ich mich durch verschiedene Umstände in meinem Leben ablenken lasse. Wie oft ich meinen Blick weglenken lasse und wie andere Dinge plötzlich in den Fokus rücken. Und ich möchte jetzt kurz mit uns darüber nachdenken, was diese Wellen vielleicht in unserem Leben sein können. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wie ich das dieses Jahr erlebt habe. Ich habe das auf Arbeit erlebt, wie Menschen um mich herum ihre Erfüllung in der Arbeit suchen. Und das hat mich anfangs teilweise sogar schockiert, weil ich gesehen habe, wie Leute von zu Hause wegziehen, um hier zu arbeiten und die leben im Hotel von Montag bis Freitag und am Wochenende sind die bei ihrer Familie. Und das ziehen die jahrelang durch und ich habe mich gefragt, wie ist sowas möglich? Und die arbeiten von morgens bis abends um 8 oder um 9 und da geht so viel Zeit drauf Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich dachte, okay, wenn man nichts anderes hat, dann sucht man in allen möglichen Dingen seine Erfüllung. Aber ich habe gemerkt, wie es auch Christen gibt, die so leben, die so ihre Erfüllung in der Arbeit suchen. Und ich habe an mir gemerkt, wie man da reinrutschen kann, wie man seine Zeit in die Arbeit investieren kann und wie das plötzlich in den Fokus rückt, wie man den Fokus verliert dadurch. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es können Hobbys sein, die dir so wichtig sind, die so stark im Fokus stehen, die dir das Wichtigste in deinem Leben sind, die so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass du den Blick für Jesus verloren hast, dass sie deinen Blick von Jesus weglenken. Es können Kleidung kann es sein, es kann dein Haus sein, es können Sorgen sein, Krankheiten, das Auto. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber ich möchte uns herausfordern, darüber nachzudenken. Was ist es in unserem Leben, was unseren Blick ablenkt von Jesus? Was so stark in den Fokus rückt, dass wir nicht mehr auf Jesus schauen? Was uns daran hindert, dass wir so vertrauen können, wie Petrus es anfangs tun konnte? Jesus möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben, dass er das Wichtigste ist in unserem Leben. Und ich möchte noch einen Vers vorlesen in Kolosser 3. Die ersten drei Verse sind es. Kolosser 3, 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sollen also nicht nach den irdischen Dingen trachten, sondern nach dem, was droben ist, nach dem, was wirklich einen Wert hat. Und in Römer lesen wir sogar in Römer 12, wir sollen unser Leben als ein lebendiges Opfer Gott darbringen. Und ich habe mir oft die Frage gestellt und stelle mir sie immer noch, wie soll das praktisch aussehen, dass ich mein Leben als ein lebendiges Opfer darbringen soll? Ich habe ja mein irdisches Leben immer noch. Ich muss lernen, ich muss zur Arbeit gehen, ich muss diese Dinge tun. Ich kann jetzt nicht sagen, ich opfere mein Leben Gott, ich tue das alles nicht mehr. Das geht nicht. Wie kann das also praktisch aussehen? Und ich werde uns heute auch keine vollkommene Antwort darauf geben können. Ich möchte aber, ich habe vor kurzem ein Interview gelesen von einem Fußballtrainer, das mich zum Nachdenken gebracht hat und das mir so ein bisschen geholfen hat zu verstehen, was das bedeuten kann oder wie das aussehen kann. Und zwar heißt dieser Trainer Antonio Conte. Er hat schon mit 14 Jahren angefangen, andere Schulkinder zu trainieren, wurde dann irgendwann Fußballprofi, hat viele Titel gewonnen. Jetzt selbst ist er selbst Trainer und gewinnt weiter Titel, ist ein sehr erfolgreicher, einer der besten Trainer der Welt heutzutage und wirklich erfolgreich. Und ich möchte euch einmal kurz vorlesen, was er letztens über seinen Beruf gesagt hat. Ich habe immer gespürt, dass ich das tun werde, dass das mein Leben sein wird. Aber manchmal hasse ich es. Manchmal hasse ich den Job, weil man manchmal sein Leben verliert. Wenn man diesen Job machen möchte, ein guter Coach sein will, muss man sein Leben opfern und manchmal hasse ich das. Ich denke 18 Stunden am Tag an Fußball. Ich liebe es und ich hasse es. Es ist beides. Ich schlafe 4 oder 5 Stunden vielleicht. Wenn ich zu Bett gehe, denke ich an Fußball. Dann schlafe ich und es ist schwer für mich zu träumen. Wenn ich aufwache um 5 oder 6 Uhr morgens, starte ich sofort. Ich denke an Fußball, sobald sich meine Augen öffnen. Viele meiner besten Ideen habe ich zu dieser Zeit, wenn ich noch nicht mal aus dem Bett bin. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an Fußball denke. Einen ganzen Tag ohne Fußball ist unmöglich. Ich bin besessen von dem Sport. Fußball ist mein Leben. Ich wurde quasi schon mit einem Ball geboren. Das sind Worte, die ein Mensch über Fußball sagt. Und ich habe mich gefragt, wenn ich hier das Wort Fußball durch Jesus ersetzen könnte, dann würde ich, glaube ich, der Aufforderung aus Römer, mein Leben Gott zu opfern, schon ein ganzes Stück näher sein. Und ich weiß auch, man kann Fußball nicht mit unserer Beziehung zu Gott vergleichen. In unserer Beziehung zu Gott gibt es jemanden, der uns daran hindern möchte, der uns davon abbringen möchte und der unseren Blick immer wieder ablenken möchte. Aber ich möchte uns heute ermutigen, dass wir uns darum bemühen und darum ringen, Jesus wirklich in jeden Bereich unseres Lebens mit einzubeziehen und dass wir unseren Blick immer fest auf ihn richten, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren und dass wir immer unseren Fokus auf ihn legen, ihn zu Nummer 1 machen in unserem Leben und wirklich fest auf ihn schauen, egal ob wir uns mit unseren Hobbys beschäftigen, ob wir uns um unsere Familie kümmern, um unser Geld, um unser Haus, dass wir Jesus damit einbeziehen. Ich möchte noch einen letzten Punkt aus der Geschichte von Petrus mit dazu nehmen. Und zwar lesen wir dann in dem Vers 31. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus hat seinen Blick von Jesus abgewendet und droht zu ertrinken und schreit um Hilfe. Und Jesus streckt sofort seine Hand aus und zieht ihn wieder aus dem Wasser. Und das finde ich so ermutigend. Auch wenn Petrus wieder mal versagt hat, wenn er seinen Blick abwendet, Jesus steht immer noch neben ihm und er wendet seinen Blick nicht ab von Petrus. Er schaut ihn immer noch an und steht die ganze Zeit neben ihm. Und vielleicht hast du auch heute gemerkt, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dir im Moment wichtiger sind als Jesus. Wo du gemerkt hast, es gibt Dinge, die meinen Blick von Jesus abgelenkt haben. Dinge, die jetzt voll im Fokus stehen, wo es nicht mehr Jesus ist. Da möchte ich dich heute ermutigen, Jesus hat seinen Blick nicht von dir abgewendet. Er steht dort und er möchte dir helfen. Er streckt dir seine Hand aus und möchte dich wieder aufbauen, möchte dich aus dem Wasser ziehen. Und ich weiß nicht, ob es Sorgen oder Ängste sind oder andere Dinge. Jesus sieht dich, er ist immer bei dir und er steht neben uns, er sieht uns. Und wir können uns immer zu ihm wenden und er wird uns helfen. Ich möchte mit einem Vers aus Psalm 9 abschließen, der die Gedanken von heute ziemlich gut zusammenfasst, finde ich. Und zwar lesen wir den Vers im Psalm 9, Vers 11. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich hersuchen. Wir lesen hier, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Das war der erste Punkt. Wenn wir den Herrn kennen, dann können wir ihm auch vertrauen. Und du hast nicht verlassen, die dich hersuchen. Er wird uns nicht verlassen, er ist immer bei uns. Darauf dürfen wir vertrauen. Und vielleicht hast du dich heute an irgendeiner Stelle in dieser Geschichte wiedergefunden. Es kann sein, dass du noch in diesem Boot sitzt und sagst, ich kann Jesus nicht vertrauen, weil ich ihn noch nicht kenne. Du sitzt vielleicht in diesem Boot und du siehst die Wellen um dich herum, die Sorgen und Probleme und klammerst dich irgendwie an dieses Boot, das dir scheinbar Halt gibt, aber kannst nicht aussteigen, weil du Jesus nicht kennst und kannst ihm dein Leben nicht anvertrauen. Und ich möchte uns heute ermutigen, diesen Jesus kennenzulernen und ihm unser Leben anzuvertrauen und ihm unser Leben ganz zu geben. Und vielleicht bist du schon unterwegs mit Jesus, du bist aus dem Boot ausgestiegen, sage ich mal, und merkst aber, wie der Fokus irgendwie verrückt ist, wie Jesus nicht mehr das Wichtigste in deinem Leben ist, wie der Schwerpunkt in deinem Leben nicht mehr richtig ist. So dürfen wir heute wissen, Jesus steht neben uns und er sieht uns. Auch wenn wir weggeschaut haben, er schaut nicht weg und er möchte uns wieder aufbauen und möchte uns seine Hand reichen und uns helfen. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam nochmal das Lied singen zu dir. Wir können gerne alle dazu aufstehen und danach bleiben wir stehen und haben noch eine Gebetsgemeinschaft. Jesus, vielen Dank, dass wir immer zu dir kommen können und dass du treu bist, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du unser Leben in deiner Hand hast und dass wir dir unser ganzes Leben anvertrauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dich wirklich zur Nummer eins in unserem Leben machen und dass wir dir alle Bereiche in unserem Leben abgeben, dass wir diesen Blick auf dich nicht verlieren und dass wir dich aus keinem Bereich in unserem Leben ausklammern. Und schenke du uns dieses Vertrauen, führe du uns einfach in der Beziehung zu dir und leite uns, forme uns. Und das wollen wir alles so dir abgeben und dir danken, dass du uns siehst, dass du uns kennst und dass du bei uns bist. Amen. Amen.